glaube, die besten Mittelständler sind sehr, sehr gut vernetzt und immer dem Markt schon ein paar Schritte voraus, weil sie sich an den Zukunftsmärkten orientieren.
Herzlich willkommen zur GAIN Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von GAIN sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Viel Spaß in der GAIN Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der GAIN Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Unternehmertum im Mittelstand. Ich bin Thorsten Bach und freue mich heute auf ein Gespräch, das für viele Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte besonders spannend sein dürfte. Zu Gast in der Leadership Lounge ist Unternehmerin, Gastgeberin und Brückenbauerin Aysche Mese. Liebe Aysche, schön, dass du heute da bist.
Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
Nicht jeder, der uns heute zuhört, wird dich im Detail kennen. Deshalb möchte ich dich kurz mit ein paar Worten vorstellen. Deine Karriere ging los an der Universität Hamburg. Dort hast du sehr erfolgreich Soziologie studiert. Deine ersten Jahre im Berufsleben hast du im Vertrieb verbracht, ehe dich der Weg 2015 in die Verlagswelt zur Zeit geführt hat. Dort warst du im Employer Branding tätig und auch im Recruiting. 2021 bist du dann ins Unternehmertum eingestiegen und hast deine erste Geschäftsführungsrolle wahrgenommen als CEO der Deutschen Unternehmerbörse. In den Jahren danach kamen noch die Managementaufgaben bei JDB Holding GmbH und bei DUB Unternehmer hinzu. Und seit Oktober letzten Jahres bist du noch Vorstandsmitglied der türkisch-deutschen Industrie- und Handelskammer. Habe ich das alles so korrekt wiedergegeben oder fehlt noch was, Aysche?
Das stimmt. Ich bin auch noch Elternvertreterin in der Schule von meiner Tochter. Aber das eher im privaten Umfeld.
Wunderbar. Also bist du sozusagen eine wirklich engagierte und vielbeschäftigte Managerin. Und du bewegst dich seit mehreren Jahren an einer Schnittstelle, die für den Mittelstand enorm relevant ist. Das sind die Themen Unternehmensnachfolge, Transformation und künstliche Intelligenz. In deinen Aufgaben und auch deinem eigenen Podcast sprichst du mit Unternehmern, Nachfolgern, Entscheidern, erlebst Chancen und Unsicherheiten hautnah und bringst eine Perspektive ein, die nicht nur theoretisch ist, sondern am Ende sehr nah an der Praxis. Und genau darüber wollen wir auch heute sprechen, über deinen persönlichen Weg, über Nachfolge im Zeitalter von KI und über die Frage, was der Mittelstand jetzt tun sollte, um seine Zukunft aktiv zu gestalten. Lieber Aysche, ich freue mich auf unser Gespräch und lass uns einsteigen. Was war der Moment in deiner Karriere, der dich besonders geprägt hat und dich ja, dahin geführt hat, wo du heute bist?
Ich glaube, das ist schwierig, von einem einzelnen Moment zu sprechen. Es ist ja so, dass viele ihre Karriere planen, sozusagen vom ersten Praktikum bis zur Rente. Das war bei mir nicht so. Ich habe immer was anderes eigentlich geplant gehabt und dann ist es ganz anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe, aber immer sehr, sehr gut. Und was ich aber immer machen wollte, ist sozusagen seit dem Studium, und ich habe vor dem Studium tatsächlich noch eine Stammhauslehre bei Siemens zur Industriekauffrau gemacht, hatte immer was mit dem Thema Entwicklung und Entwicklungshilfe zu tun. Deshalb hatte ich Soziologie studiert, aber dann nach dem Praktikum entschieden, dass das die klassische Entwicklungshilfe nicht so meins ist. Und ich sage dann immer, dass ich sozusagen jetzt seitdem Entwicklungshilfe in unterschiedlichsten Bereichen im Mittelstand tätige. Ich habe ja angefangen in der Personaldienstleistung. Da habe ich auch sehr, sehr viele Positionen besetzt in mittelständischen Betrieben und hatte da wirklich einen sehr tiefen Einblick, weil man hat ja als Personaldienstleister für die Unternehmer immer so eine ganz spezielle Rolle. Alles, was sie dem eigenen Personaler nicht erzählen können, erzählen sie einem, weil sie ja wollen, dass man genau die richtigen Personen für die richtige Stelle findet. Und ich sag mal, man blendet so ein bisschen das Thema Political Correctness aus, weil man ja jetzt nicht über 10.000 Schleifen arbeiten will, sondern derjenige hat ja eine Vorstellung davon. Oder man schaut sich auch das Unternehmen an und weiß, worum es da geht und wer da gut reinpassen würde. Und so hat sich das so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Ich wäre ja aus der Personaldienstleistung höchstwahrscheinlich gar nicht erst rausgegangen. Aber ich habe, wie das so vielen Frauen, glaube ich, geht, nach der Elternzeit Probleme bekommen, wieder zurückzukehren und habe mich dann umorientiert und bin dann in die Verlagswelt eingetaucht. Und da war das eben auch die Beratung von Unternehmern und Unternehmerinnen beim Thema Recruiting, Employer Branding. Insofern hatte das sozusagen so einen schönen Match, dass ich mal von einer anderen Perspektive das Thema betrachten durfte. Und dann mein Weg zur Deutschen Unternehmerbörse, meine erste Station hier im Haus. Es ist ja quasi im erweiterten Sinne auch Recruiting, nur dass man da nach dem Unternehmer sucht. So, ne? So der rote Faden hat sich ja so ein bisschen durchgeschlängelt.
Also man sieht, du hast dich in deinen Rollen auch immer stetig weiterentwickelt. Wer oder was hat dich angetrieben, auch dass du den Weg so gegangen bist, wie du ihn gegangen bist?
Also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, das war vor allem ich selber. Und ich muss sagen, ich hatte aus dem Elternhaus insofern Glück, dass da überhaupt kein Druck dahinter war. Ich weiß nicht, ob ich das dann gemacht hätte, wenn ich noch so super viel Druck gehabt hätte. Der einzige Druck, der da war, ist, dass ich, bevor ich studiere, was Ordentliches lerne. Und deshalb habe ich eine Ausbildung gemacht. Aber dann war ich relativ frei und konnte mir das alles frei aussuchen und entscheiden.
Deinen verschiedenen Rollen, die du innehast, wie auch jetzt bei der IHK, hast du immer wieder Brücken gebaut zwischen Inhalt und Plattform, zwischen Unternehmern und auch Investoren, zwischen Tradition und Zukunft. Wie ist diese Rolle der Brückenbauerin entstanden?
Also die ist schon sehr früh entstanden, weil ich ja aus einem Gastarbeiterhaushalt komme und ich auf der einen Seite Eltern hatte, die nicht wirklich richtig angekommen sind in der Gesellschaft und aufgrund der Sprachbarrieren auch sehr viel nicht machen konnten, sodass ich immer die Brücke war sozusagen zu der Außenwelt. Und man antizipiert das sehr, sehr früh, dass man so eine Aufgabe, die ist natürlich, ist es auch eine Last, klar, aber im Grunde genommen ist es auch ein schönes Gefühl, sozusagen zwischen zwei Seiten zu stehen und zu übersetzen und zu gucken, was will der eigentlich und was will der nicht und wo hat man vielleicht doch Gemeinsamkeiten. Ich habe, jetzt wird es ein bisschen spirituell vielleicht, ich bin ja in einem streng muslimischen Haushalt groß geworden, das heißt, ich hatte eine sehr religiöse muslimische Erziehung, hatte aber auch Nachmittagsbetreuung bei der Heilsarmee, die ja sehr christlich geprägt ist, konnte da irgendwie schon relativ früh sehen, dass das diese vermeintlichen Unterschiede eigentlich alles das Gleiche ist, weil das, was ich in der Koranschule über die im Grunde genommen das Alte Testament gelernt hatte, hatte sich da nochmal wiederholt und es war dann doch irgendwie alles relativ identisch und ich habe das nie als Gegensatz verstanden, sondern immer irgendwie so einen Weg zueinander und die Gemeinsamkeit gefunden. Und so komme ich auch immer zu dem Brückenbauen sozusagen, dass man, dass ich sehe, es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten in der Regel, die kann man herausarbeiten, sichtbar machen und darüber dann die Brücke schaffen.
Schön. Wenn du mal so zurückblickst, was war deine mutigste Entscheidung und was hast du daraus gelernt?
Ich glaube, das war tatsächlich, dass ich beim Zeitverlag gekündigt habe. Ich hatte einen sehr, sehr guten Job eigentlich. Ich hatte mir da auch beim Thema Diversity und Employer Branding und so weiter ganz gut was aufgebaut. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Deutsche Unternehmerbörse übernommen habe, war sie ja quasi kurz vor der Insolvenz. Und das war schon ein sehr großes Risiko, wo mir viele Freunde auch von abgeraten haben, das zu tun, weil man sozusagen aus einem sehr sicheren Hafen kommt und was startet, was man A, vorher noch nie gemacht hat, nämlich eine Geschäftsführungsaufgabe und B, ein Thema, was man eigentlich noch nicht so wirklich beherrscht. Und zum Glück hat es ja geklappt.
Ja, eine tolle Aufgabe sicherlich. Auch in der Phase, in der Zeit hast du ja mit vielen Führungspersönlichkeiten, Managern, Eigentümern sprechen können. Welche Führungspersönlichkeiten an sich beeindrucken dich am meisten und warum?
Ich finde das beeindruckend, wenn jemand sehr, sehr viel weiß, jetzt nicht ins Mikromanagement geht, aber einfach sehr viel Ahnung von dem Thema hat, was er da macht, und habe den Anspruch ja auch immer an mich selbst. Das heißt, ich habe immer in den Positionen, die ich hatte, mich tief in die Themen eingearbeitet. Wie gesagt, ich hatte ja Soziologie studiert und habe dann direkt im Anschluss Personaldienstleistungen gemacht und sollte für ein Seemilitärprojekt Ingenieure suchen, die so Tiefseetauch, keine Roboter, sondern so Kugeln waren, das bestücken können und konstruieren können. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass man mit meinem Studienhintergrund da nicht so weit kommt. Und da habe ich mich wirklich, ich glaube, so in 3-4 Tagen so tief in die Materie eingearbeitet, dass ich wirklich diese Ingenieure dann interviewen konnte und dann die Stellen entsprechend besetzen konnte. Ich bin da manchmal auch besessen von den Themen, kann man schon sagen, so am Anfang gerade, weil ich das dann relativ schnell verstehen will und mich in so ein Rabbit Hole begebe, wo ich unheimlich viel lese, höre und selber mir aufschreibe und so weiter. Und so war das bei der Deutschen Unternehmerbörse auch. Da habe ich am Anfang mit allen Mitarbeitenden gesprochen, mit allen hier aus dem Haus, was die so glauben, was das Problem ist, was die Haltung ist, und habe relativ früh am Anfang, glaube ich, mit den Top 20 Kunden Termine gemacht und einfach mal mir erzählen lassen, wie sie das Ganze sehen und was die sich wünschen würden und so weiter. Und da hatte ich relativ schnell ein gutes Bild davon, was man da jetzt anders machen muss.
Unser Leben, nicht nur als Unternehmer, sondern du hast es gerade auch beschrieben, als Personaldienstleister, Personalberater, ist durch ständiges Lernen geprägt, gekennzeichnet. Was lernst du aktuell neu?
Also ich lerne täglich etwas Neues über die künstliche Intelligenz, weil da kommt man ja gar nicht hinterher, gefühlt, weil da so viel passiert. Genau, also das, und als Führungskraft, muss ich sagen, habe ich immer wieder neue Learnings, weil dann doch so, wenn man mit sehr vielen Kollegen, Kolleginnen zusammenarbeitet, sind das ja sehr viele verschiedene Menschen, mit denen man da zusammensitzt, zu tun hat, Projekte bearbeitet, wie unterschiedlich man sozusagen zu seinen Zielen kommt. Weil ich habe natürlich eine ganz bestimmte Arbeitsweise und Perspektive, und ich lerne aber fast täglich, wie andere Kollegen, Kolleginnen mit einer ganz anderen Arbeitsweise und Auffassung sozusagen auch zu sehr guten Ergebnissen kommen.
Ja, du hast eben beschrieben, dass du so deinen eigenen Blick auf Themen hast. Du arbeitest ja viel in den Bereichen Verantwortung, Emotionen, auch manchmal, wenn man unter Druck steht, denke gerade auch in der Rolle bei der Unternehmerbörse, viele Unternehmer stehen da unter Druck. Wie würdest du deine eigene Führungspersönlichkeit in dem Zusammenhang beschreiben?
Ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Best-Buddy-Typ. Also es gibt natürlich immer so Momente, wo die Situation dafür da ist, aber ich bin, auch wenn das so abgedroschen klingt, relativ ungeduldig. Ich will eigentlich, also ich bin jetzt überhaupt nicht jemand, der Mikromanagement betreibt, sondern ich möchte einfach nur wissen, das Ergebnis hätte ich gerne oder das wäre das Ergebnis und wie kommen wir da hin und wie lösen wir das Thema und wie, also womit ich immer Schwierigkeiten habe, ist, wenn jemand mit einem Problem ankommt, aber so gar nichts dazu beitragen möchte, wie man das lösen kann. Das empfinde ich persönlich immer so ein bisschen als schwierig und setze mich dem natürlich auch aus. Genau.
Wenn du jetzt so deine Karriere vergleichst, auch als Unternehmerin, mit dem, was du bislang so kennengelernt hast, welche Eigenschaften brauchen aus deiner Sicht Führungskräfte heute, um den Wandel, in dem wir ja drinne stecken, nicht nur zu verwalten, sondern auch wirklich aktiv zu gestalten?
Also große Neugier ist, glaube ich, so das Hauptthema, dass man das nicht immer als To-Do und Last empfindet, sondern da auch so ruhig neugierig rangeht und guckt, was wird denn jetzt anders und kann ich wirklich anders komplett alles mal umschmeißen und was sind denn so Strukturen, müssen die so sein, wie sie sind, nur weil wir das jetzt in den letzten paar Jahren so gelebt haben. Das finde ich total interessant. Ich hatte vor ein paar Wochen mit einer Innovationsmanagerin aus dem großen Haus gesprochen und die sagte, die hatte in ihrem Team so ein, in dem Führungskräfteteam eine Übung gemacht, wo sie alle aufschreiben sollten, was sie in 30 Jahren glauben, wie die Arbeit aussieht. Und das finde ich total spannend. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, das steht bei uns noch auf der To-Do-Liste. Aber das sind so alles einzelne Elemente, wie man sich dem Thema nähern kann.
Spannend. Ein Thema beschäftigt dich ja schon die letzten Jahre sehr, sehr intensiv und das ist der Bereich Unternehmensnachfolge. Die Unternehmensnachfolge ist im Mittelstand ja auch eines der größten Zukunftsthemen. Wenn wir durch die Presse gehen und Statistiken auch anschauen, viele, viele Tausende von Unternehmen stehen in den nächsten Jahren vor einem Nachfolge, einem Generationswechsel. Warum wird in vielen Unternehmen dieses Thema immer noch zu spät angegangen?
Also das ist natürlich ein Thema, das auch so ein bisschen was mit der Endlichkeit der eigenen Existenz zu tun hat. Das ist per se so ein Bereich, der nicht so positiv konnotiert ist. Das eine ist, dass die Unternehmer, die Unternehmerinnen das ja nicht nur als Job sehen, sondern das gehört ja zur Identität dazu. Und da fällt es unheimlich schwierig. Ne? Ich meine, es gibt Betriebe, da steht der Name von jemandem an der Tür oder an der Fabrikhalle oder an einem ganzen Viertel manchmal.
Ja.
Und das ist halt unheimlich schwer, da den Abstand zu bekommen und das auch entsprechend zu akzeptieren und zu leben. Man hat ja an der Familie von Trigema, von den Grups gesehen, wie schwer das fällt, auch wenn man das haben ja auch nicht viele, ne, muss man sagen. Er hat zwei Kinder, die beide Verantwortung für das Unternehmen übernommen haben und im Grunde genommen das alles in trockenen Tüchern waren. Und trotzdem ist es ihm ja unheimlich schwer gefallen, da loszulassen. Ich glaube, da braucht man eine entsprechende Begleitung rechtzeitig, die einen da professionell unterstützt, weil das ist, glaube ich, der Bereich, der am meisten unterschätzt wird. Wir sagen ja immer, es gibt so den rechtlichen Bereich, den betriebswirtschaftlichen Bereich und so weiter. Und das muss alles abgedeckt sein und den organisatorischen Bereich und das Thema Personal und sowas. Das sind so alles sehr faktische Elemente. Aber das, was man häufig unterschätzt, auch wenn ich jetzt bei meinen Vorträgen habe ich gemerkt, gibt mir so einen Rundumschlag zum Thema Unternehmensnachfolge. Und am Ende, so die letzten 4, 5 Male, haben wir tatsächlich immer über den Faktor Mensch diskutiert. Und das war egal, wer da im Publikum sitzt, ob das jetzt Nachfolgeberater waren von Banken, Finanzierer oder Unternehmer oder Family Offices und so weiter. Das Thema scheint aktuell sehr hoch im Kurs zu stehen.
Was hast du in deinen Projekten beobachten können? Was sind so die häufigsten Themen? Ist es fehlende Vorbereitung? Sind es die emotionalen Hürden, die du gerade auch beschrieben hast? Oder ist es schlichtweg fehlende Nachfolger, die man im Unternehmen hat oder in der Familie?
Ja, ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Dreiklang. Das Thema mit der eigenen Bereitschaft oder Nichtbereitschaft kommt ja relativ spät am Ende des Prozesses tatsächlich zum Tragen und zu, an die Oberfläche, weil die meisten das während des Prozesses entweder ignorieren oder das einfach so spät aufkommt. Aber das andere Thema ist natürlich die Vorbereitung. Man muss ja sagen, die haben ja auch alle normal, also die arbeiten ja regulär in ihren Betrieben und haben auch genug zu tun. Und so eine Vorbereitung, die muss halt organisiert, strukturiert werden und geplant werden. Und da müssen Menschen für verantwortlich sein, Projekte müssen verteilt werden. Und wir sagen immer, so idealerweise macht man das 5 Jahre lang, damit man nicht so in einem Punkt 3 Monate lang sich nur mit Akten beschäftigen muss, dass man da permanent das Unternehmen so hat, dass es eigentlich unabhängig und flexibel auch von der anderen Person geleitet werden kann. Das ist ja nicht nur für das Thema Unternehmensnachfolge wichtig, sondern einfach für die Zukunftssicherung von Unternehmen im Allgemeinen, dass die Unternehmen so aufgestellt sind. Ich meine, spätestens wenn man einen Kredit bei der Bank haben will, die wollen auch alle Unterlagen sehen, sollte man wissen, wie man dasteht. Und ich weiß, dass gerade bei kleineren und kleinen, mittleren Unternehmen beispielsweise man das immer nicht, ne, man sieht die Liquidität auf der Bank, das reicht einem so als Gefühl und dann kriegt man vielleicht vierteljährlich eine BWA vom Steuerberater zugeschickt und guckt da, was unterm Strich steht, aber nicht, wie die einzelnen Posten aussehen. Und am Ende des Jahres schaut man sich halt die Bilanz an und naja, ob man jetzt daraus so wirklich Schlüsse zieht, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht, weil ich sehe das auch bei uns, geht das häufig unter im Tagesgeschäft einfach, weil viele andere Dinge wichtiger sind. und eher in der Natur des Unternehmens liegen, was man da hat. Wir haben ja selber letztes Jahr ein Unternehmen verkauft und das Jahr davor eins gekauft. Das heißt, ich habe die Prozesse jeweils auch von beiden Seiten einmal mitgemacht. Aber wir haben das beides aus sehr komfortablen Positionen gemacht. Und auch da hat man gesehen, okay, man kauft ein Unternehmen, mit dem man sowieso schon mal gearbeitet hat. Und eigentlich dürfte das gar kein Problem sein, das zu integrieren und in diese Holdingstruktur zu packen. Und dann ist es aber doch ein Problem, ne? Weil dann so kleine Themen sehr groß werden, wie wir haben aber Vacation, das haben wir nicht. Workation, genau, wir haben Workation, ja. Das haben wir nicht. Wir haben 3 Tage Homeoffice, wir haben 2 Tage Homeoffice, wie gehen wir damit um? Wir haben 28 Tage Urlaub, die anderen haben 30, dafür hat man aber Silvester und Heiligabend frei. Also das liegt ja auch in der Natur der Sache. Und selbst wenn man einen sehr guten Deal abgeschlossen hat und das Thema durch ist, in der Umsetzung spätestens, kommen ja dann auch noch mal irgendwelche Hürden dazu. Und bei uns war jetzt der Vorteil, dass man sich schon kannte und da Vertrauen da war und man das gut umgesetzt bekommen hat. Aber bei anderen Unternehmen, das weiß man ja auch, da gibt es ja sehr viele Zahlen zu, da scheitern ja auch über die Hälfte der Deals einfach am Ende an der Post-Merger-Integration, an diesen Prozessen, weil eben doch nicht 2 große Unternehmenskulturen zusammenkommen. Und da hilft noch nicht mal manchmal professionelle Unterstützung.
Wie hoch würdest du die Hürde sehen bei professioneller Unterstützung? Also aus meiner Erfahrung, wir arbeiten ja auch viel für inhabergeführte Häuser und Unternehmen, in so einem Prozess den Mut zu haben, jemand sich ins Haus zu holen als Externen, ob das ein Mediator ist, ob das eben jemand ist, der die Nachfolgebesetzung macht, ein Personalberater. Da ist meine Wahrnehmung, dass das schon häufig eine Hürde ist, weil man sagt, naja, schaffe ich das nicht selber? Muss ich mir da jemanden holen, der natürlich am Ende auch Geld kostet? Was ist deine Erfahrung in dem Zusammenhang?
Also meine Erfahrung ist auch, dass man natürlich in diesen klassischen M&A-Prozessen, da braucht man einfach einen M&A-Berater, das geht gar nicht ohne. Manchmal übernehmen das dann die Steuerberater von den Unternehmen, die auch das mit begleiten, aber auch das ist nicht immer eine gute Idee. Die natürlich kostet das was, da muss man gucken, wie hoch das Transaktionsvolumen ist oder was das für eine Position ist, die da zu besetzen ist und ob die Alternativkosten am Ende nicht doch höher sind. Ne? Ich meine, wir haben jetzt gehört, ich bin selber aus der Personalberatung, ich bin ziemlich gut vernetzt in Hamburg und Umgebung und auch in der Branche und wir hatten Anfang des Jahres bei uns eine Managementposition zu besetzen und da haben wir hier auch relativ schnell nach einer Woche gesagt, nee, da brauche ich jetzt externe Beratung, die diesen Prozess übernehmen, weil das kostet uns ja am Ende, jeder Tag, an dem die Position nicht besetzt ist, wird uns einfach Geld kosten und dann passt die Rechnung nämlich wieder. Ne? Man muss sich mal überlegen, was kostet mich das, wenn ich jetzt keinen Berater nehme, nämlich,
absolut,
dass ich vielleicht keinen richtigen M&A-Berater habe und die Gegenseite hat einen. Da kann man sicher sein, weil das Vertragsdeutsch, das wird keiner verstehen, auch wenn man es jetzt, ich höre manchmal, dass sie sagen, ja, kann man ja durch ChatGPT jagen und die entsprechenden Prompts reingeben. Ja, kann man. Aber wir alle wissen auch, dass die Systeme sehr halluzinieren und die arbeiten, die sind nur so gut, wie die Datengrundlage ist. Und ich glaube nicht, dass die dass sie so viele Trainingsdaten zu M&A-Prozessen haben, ehrlich gesagt.
Wenn ein Unternehmer heute sagt, ich weiß, dass ich mich um die Nachfolge kümmern und beschäftigen muss, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was wären so deine ersten 3 Empfehlungen?
Also ich würde immer aus dem Netzwerk mit anderen Unternehmern mal sprechen, die das entweder schon durchgeführt haben oder die auch in dem Prozess sind, ne, dass man so eine Peer Group um sich hat, mit der man Erfahrung teilen kann. Und das andere ist, dass man definitiv schaut, die IHKs haben da ja ganz gute Verbindungen. Je nachdem, will ich das Unternehmen verkaufen oder suche ich vielleicht einfach einen Geschäftsführer? Das geht ja auch. Ne? Wenn man einen Geschäftsführer sucht, würde ich das auch nicht selber öffentlich machen, glaube ich, sondern auch über eine gute Personalberatung gehen, die in dem Bereich auch schon einen Track Record hat und wo man weiß, die wissen auch, die richtigen Fragen zu stellen und die Position entsprechend aufzustellen, weil man selber weiß es ja gar nicht, wie der Markt so aussieht und wie die Gehaltsvorstellungen so liegen. Das ändert sich ja auch relativ zügig. Das heißt, da ist es schon wichtig zu wissen, selbst wenn man selber von seinem Bereich unheimlich viel Ahnung hat, man wird ja nicht den gesamten Markt überblicken wie jemand, der tagtäglich sozusagen mit dem Markt zu tun hat. Und da lohnt sich zumindest mal beraten zu lassen. Und wenn man am Ende entscheidet, nee, das irgendwie passt mir das jetzt nicht, ich will das doch alleine versuchen, kann man es ja immer noch mal machen. Ja. Aber ich würde immer erst mal mit jemandem sprechen, der das professionell macht.
Ja, prima. Gibt es aus deiner Sicht typische Fehler, die in einem Nachfolgeprozess immer wieder oder häufig gemacht werden?
Ja, sehr viele. Und zwar der Zeitpunkt, wann man wen in das Thema holt, ist ein sehr entscheidender Faktor. Da holt man die Kollegen, Kolleginnen, also es ist ja die Führungsriege. In der Regel muss man Personalverantwortliche relativ früh ins Thema holen und jemanden, der, wenn es den gibt, Controlling, Buchhaltung, also alles, was so Corporate-Positionen sind, ins Thema holen. Aber da ja viele Deals, also am Ende kommen ja ein Bruchteil nur von Deals zustande, die man mal angefangen hat. Da ist es eben sehr gefährlich, von Anfang an immer alle oder viele mit reinzunehmen, weil keiner will ja auch beim Unternehmen arbeiten, der irgendwie jetzt schon den 9. Prozess abgebrochen hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder weil die Gegenseite das nicht finanziert bekommen hat und so weiter. Ne? Da gibt es ja sehr, sehr viele Themen, warum das nicht geht. Also insofern ist das Thema mit wann kriegt wer die Information unheimlich wichtig, wenn man, ich kenne auch Extreme, die gesagt haben, nee, die erfahren das alle quasi nach einem Notartermin, dann komme ich mit dem neuen Eigentümer oder neuem Geschäftsführer da rein und sage, hier, ich gehe übrigens jetzt nach 20, 30, 40 Jahren und das ist der neue Inhaber, viel Spaß. Das finde ich auch, kann man machen, rechtlich kann man das natürlich machen. Kann auch gut gehen, aber ich würde mal vorhersagen, dass das eher schwierig ist.
Ja, ja, da sind wir beim Thema, ne? In solchen Prozessen spielen Vertrauen, Diskretion und die Qualität der Kommunikation ja eine ganz wesentliche Rolle.
Definitiv.
Welchen Rat würdest du einer jungen Führungskraft geben, die sich perspektivisch einmal in das Unternehmertum begeben möchte oder ein Unternehmen selber führen möchte?
Dass man mal sehr ehrlich zu sich selber ist und guckt, ist das wirklich, komme ich mit so viel Verantwortung zurecht? Es ist ja am Ende, egal wie groß oder klein das Unternehmen ist, es ist einfach Verantwortung, ne? Und wie gut kenne ich mich in den einzelnen Prozessen aus? Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja auch in die Geschäftsführungsposition gekommen, ohne dass ich in den einzelnen Bereichen so viel Ahnung hatte. Von dem Kernthema habe ich natürlich sehr viel Ahnung gehabt. Deshalb hat man mich ja auch geholt, um da die Sichtbarkeit zu erhöhen und so weiter, was ja auch wunderbar geklappt hat. Aber was ich eingangs gesagt habe, dieses Thema mit der Neugier, auch das Interesse zu haben, sich auch in so, ich meine, die wenigsten von uns finden Bilanzanalyse spannend, glaube ich. Da gibt es so ein paar Experten, die sich darauf spezialisiert haben, aber dem Rest von uns, bin ich mir relativ sicher, macht das jetzt nicht die allergrößte Freude. Und auch solche Themen kommen ja auf einen zu. Mhm. Ne, man muss da jetzt kein Experte werden, weil auch dafür gibt es ja Gott sei Dank Menschen, die sich sehr gut damit auskennen und einem das auch erklären können. Aber man muss schon ein Grundverständnis haben und auch ein Grundverständnis von allen Themen, die da um einen rum passieren. Wenn man jetzt super toller Tüftler-Ingenieur ist und so einen Betrieb übernimmt, der muss halt auch trotzdem die Mitarbeiter führen. So. Und das Thema, das Menschliche, was nicht jedem liegt, ich kann das auch total verstehen. Man muss das nicht perfekt machen, aber man muss mit sich selber mal ins Gericht gehen und sagen, könnte ich das jetzt mit 10 Menschen, die ja auch Führung brauchen oder meinetwegen 20, 50, 100, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, für die immer Ansprechperson sein. Ne? Mhm. Und wir sind in Zeiten, wo es wichtig ist, dass so eine Führungskraft auch eine Sichtbarkeit hat und kommuniziert und viel kommuniziert. Das habe ich auch sehr schmerzhaft erlernt am Anfang, dass man gar nicht zu viel kommunizieren kann als Führungskraft. Dass man also ganz viele Sachen, die einem selbstverständlich sind, warum man das macht, auch trotzdem eigentlich jedem Einzelnen nochmal erklären muss.
Ja, also ist eher der Generalist der bessere Unternehmer wie der Spezialist?
Also der Spezialist, wenn er die richtigen Berater an seiner Seite hat, ne, dann kann er das, glaube ich, auch, wenn man eine richtig gute HR-Kraft hat oder einen richtig guten Teamleiter, der wird das ausgleichen können. Aber man muss sich, glaube ich, dessen bewusst sein, was man selber gut kann und was man nicht so kann oder gar nicht kann und wie man das dann kompensiert.
Am Ende von so einem Prozess, was unterscheidet eine gute fachliche Nachfolgelösung von einer wirklich tragfähigen, nachhaltigen und kulturell passenden Lösung?
Dass man vorher, glaube ich, schon mal so diesen Cultural Fit zwischen den beiden sich angeschaut hat. Wenn man sagt, dass man hat jetzt eine technische Lösung gefunden, das geht ja auch, dass man das in irgendeiner Form gelöst bekommen hat. Aber am Ende ist die nur tragfähig, so wie sie sich in die Prozesse eingliedert. Selbst wenn man sagt, man möchte das komplett anders machen am Ende, weil man eine ganz andere Idee hat, muss man ja vorher verstehen, wie es jetzt aktuell funktioniert und wie dieser Organismus in sich, wo die Räder ineinander greifen und wo an welcher Stelle wo was passiert und wer so die Meinungsführer sind vielleicht auch in dem Betrieb und sich damit auseinandersetzen. Und wenn man sich mehr Zeit nimmt am Anfang, das rentiert sich, glaube ich, auch auf jeden Fall aus, auch diese kleinen Socializing-Themen einfach mal mitmacht, auch wenn das nicht so das Ding ist, was man so super toll findet. Das macht am Ende, glaube ich, schon den Unterschied, ne? Weil die Mitarbeitenden müssen sich ja mit einem identifizieren können, die müssen, dieser Purpose muss stimmen, die müssen wissen, wofür mache ich das eigentlich? Und bei so einem Wechsel ist ja auch sehr, sehr viel Unsicherheit. Du hattest eben vorhin schon das Thema Vertrauen angesprochen. Man muss halt Vertrauen schaffen, dass es jetzt nicht alles schlechter wird, weil wir in Deutschland neigen ja dazu, beim Thema Wechsel immer erstmal davon auszugehen, dass es wahrscheinlich erstmal schlimmer wird. Und könnte ja auch sein, dass es besser wird. Und da muss man, glaube ich, unheimlich viel vertrauensbildende Maßnahmen durchführen.
Ja. Über deine Rolle beim DOP bist du ja auch Gastgeberin des Big Bang KI Festivals in Berlin. Eine der größten KI-Veranstaltungen in Deutschland, würde ich sagen. Ne?
In Europa sogar.
In Europa sogar. Entschuldigung, siehst du noch größer. Somit hast du ja einen großen Bezugspunkt zum Thema künstliche Intelligenz. Wo kann KI in solchen Nachfolgeprozessen heute schon konkret helfen?
Also beim Unternehmer glaube ich ehrlich gesagt nicht besonders viel, weil die Themen, die wir eben angesprochen haben, so für sich herauszufinden, welche Nachfolgelösung kommt für mich in Frage, wie finde ich den Nachfolger, wie finde ich jemanden sozusagen, der dahin passt und der das finanzieren kann und so weiter. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich so Prompts erstellen, um sich eine Liste anzeigen zu lassen oder welche Unternehmen ähnlich sind und mit wem man sprechen sollte. Aber in den ganzen Prozessen, die da drumherum sind, das wissen wir ja auch, gibt es unheimlich viele Anbieter, die gerade in dem Thema, das ist ja sehr dokumentenintensives Thema, man muss sich vorstellen, das ist wie wenn man eine Immobilie kauft oder verkauft, da muss man ja auch unheimlich viele Dokumente zusammensuchen. Und das in dem Bereich gibt es schon ein paar ganz gute KI-Lösungen. Da geht es aber viel um das Thema Datenmanagement und Vertragsgestaltung und so weiter. Ne? Und am Ende muss man da trotzdem als Mensch nochmal drüber schauen und gucken, ob das alles so passt und ob alle Eventualitäten abgeschlossen sind. Ich glaube, so das KI-System, was den Prozess einem komplett abnimmt, gibt es noch nicht wahrscheinlich. Okay.
Ja, wo wird in dem Thema künstliche Intelligenz aus deiner Sicht aktuell noch zu viel versprochen? Und wo wird auf der anderen Seite auch der Nutzen noch unterschätzt?
Also ich glaube, in der Allgemeinheit immer davon auszugehen, dass das Thema KI von alleine schon Produktivität steigert, ist ja ein Trugschluss aktuell, weil wir wissen aus Untersuchungen einfach, dass wir mehr Mitarbeitende einstellen, damit wir das Thema KI für die Unternehmen aufbereitet bekommen. Das ist bei uns auch nicht anders im Übrigen. Wir haben ein eigenes Team, das AI-Team sozusagen, die einzelne Prozesse strukturiert und Dinge automatisiert und für einzelne Bereiche Agenten entwickelt. Und wir kommen so langsam dahin, dass wir so ein paar Tätigkeiten, die redundant waren und so weiter, nicht mehr tun müssen. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das auch eher Automatisierung als KI. Ne, das ist ja auch mal die Frage, was man da am Ende dann als KI bezeichnet.
Ja.
Und da haben wir auf jeden Fall noch Optimierungspotenzial. Potenzial überall, glaube ich. Und so das Thema KI, das reicht ja nicht, wenn man den Mitarbeitenden irgendeinen Zugang zu einem KI-System gibt, sondern man muss die ja schon an die Hand nehmen. Man muss, das machen wir auch intern, sich die Prozesse angucken, wo das Sinn macht und wer dann dafür den Projektlead technisch und inhaltlich übernimmt und so weiter. Weil man kann ja auch nicht von außen einfach eine KI-Lösung irgendwo überstülpen. Das hängt ja immer mit den Daten zusammen. Ich glaube, das ist immer so ein Thema, was viele irgendwie unterschätzen und sagen, naja, wir haben jetzt KI eingeführt, das wird schon irgendwie von alleine laufen und da passiert schon irgendwie, und nach 2 Monaten oder nach einem halben Jahr kann ich die Hälfte meiner Mitarbeitenden entlassen. So funktioniert das ja nicht. Ich glaube, das ist immer noch so das Thema. Und das andere ist, ich bin ja auch mit sehr vielen Menschen zusammen oder in der Kommunikation, die total tief in dem Thema drin sind. Die sind gefühlt schon ein Jahrzehnt weiter, sagen, nee, und bald sind alle Jobs weg. Wir müssen über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen. Und es wird nichts mehr so bleiben, wie es ist. Es wird einen sozialen Umbruch geben. Die Demokratie ist gefährdet und so weiter. Das glaube ich auch nicht, dass das so schnell geht, weil die Diskussion erinnert ja auch immer häufig daran, wie das war, als das Internet eingeführt worden ist. Und dann ist um das Internet rum ja neue Jobs entstanden. Wir sehen das jetzt aktuell, ein ganz gutes Beispiel, finde ich, die ganzen SEO-Manager, also die sich bisher darum gekümmert haben, dass man bei Google relativ gut sichtbar war, dass man da immer ganz oben angezeigt worden ist. Die wandern jetzt Richtung Geo, also Sichtbarkeit in KI-Systemen. Das heißt, die entwickeln sich in die Richtung weiter, wo das Suchverhalten eben sich bündelt. Und so glaube ich, dass wir, also meine Hoffnung ist einfach, dass wir den demografischen Wandel, der uns ja auch, wir sind schon mittendrin, aber der Großteil steht uns noch bevor, glaube ich, einfach durch viel Automatisierung und KI gelöst bekommen und da nicht in so eine Produktivitätsdelle kommen, sondern dass wir das über intelligente Systeme auffangen können.
Ja, das denke ich auch. Also am Ende wird nicht alles mit einer KI-Lösung lösbar sein. Es werden auch nicht alle Jobs wegfallen. Sie verändern sich vielleicht ein Stück. Und am Ende ist das eine Technologie, die auch wieder neue Jobs schafft, wie das in der industriellen Revolution schon immer so war. Ne? Du hast ja erzählt, dass du einen sehr, sehr breiten Blick auch auf den deutschen Mittelstand mitbringst. Einmal abgesehen von den vielen geopolitischen Einflüssen, die wir heute haben. Wie würdest du so den Allgemeinzustand aktuell beschreiben? Verunsicherung, Aufbruch, beides zugleich oder was anderes?
Also ich höre sehr, sehr viel Verunsicherung. Das erste Thema, was immer kommt, egal wo ich frage, ich bin ja auch in sehr vielen Verbänden organisiert, nicht nur in der türkisch-deutschen Industrie- und Handelskammer, sondern auch, ich spreche viel mit vom BVMW, vom VDU und von anderen IHKs und so weiter, mit sehr, sehr vielen Unternehmern, Unternehmerinnen. Und das Thema Bürokratie kommt immer. Und ich muss sagen, das sehe ich selber auch, was man da als bürokratischen Aufwand einfach hat. Das ist unfassbar. Und eigentlich ist das schon ein Punkt, wo man sagen muss, wenn man Unternehmen gründen will oder ein Unternehmen übernehmen will, muss man sich das wirklich auch, das ist auch so ein Punkt, sehr gut überlegen, weil es so ein unfassbar großer bürokratischer Aufwand ist und teilweise sind das ja Daten, die erhoben werden und wo man irgendwas ausfüllen muss, wo man noch nicht mal weiß, wofür eigentlich am Ende, weil bis die alle Daten zusammen haben, ist das auch nicht mehr aktuell so. Und ich weiß das von vielen anderen auch das Thema HR-Management ist unfassbar durchbürokratisiert und man hat kaum Spielräume, da irgendwie flexibel zu reagieren. Ne? Da arbeitet man ja auch dran, aber auch gefühlt eigentlich schon seit 2, 3 Legislaturperioden. Das habe ich schon während des Studiums irgendwie gehört, dass das immer so ein Thema ist. Genau, und der demografische Wandel, haben wir gesagt, beim Thema Personal. Wir besetzen ja auch viele Stellen aktuell und ich bin da in dem Prozess bei uns sehr tief involviert. Man kriegt, also jetzt sind schon wieder mehr Bewerber, Bewerberinnen auf dem Markt, aber also es passt nicht so richtig gut zusammen mit von dem, was man sucht und dem, was auf dem Markt vorhanden ist. So, ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Unternehmer, Unternehmerinnen haben und die Mitarbeitenden, die also das Gefühl von Verantwortung, das ist schon selten anzutreffen, finde ich. Ich will jetzt gar nicht niemandem zu nahe treten. Die meisten machen ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen schon gut, glaube ich. Aber deshalb gibt es halt auch wenige, die in verantwortungsvolle Positionen gehen wollen. Weil wenn man mit denen spricht, was das dann bedeutet am Ende, dass man dann dafür für Punkt A, B, C die Verantwortung trägt, dann sagt man, okay, nee, dann will ich es doch nicht machen. Also ne, das ist schon, also jemanden zu finden, der auch wirklich Verantwortung übernimmt für bestimmte Themen, das ist, glaube ich, nicht mehr so einfach. Also zumindest empfinde ich das so.
Ja, das ist so. Da gibt es ja auch genügend Studien. In der FAZ war zu Beginn des Jahres ja auch ein großer Artikel, dass ja noch nicht mal ein Drittel der Mitarbeiter bereit wären, eine Führungsposition zu übernehmen im Unternehmen, ja.
Ja, ja, genau. Deshalb sollte man gut mit denen umgehen, die man hat, würde ich sagen.
Absolut, absolut. Was denkst du aus deiner Sicht braucht's, um aus dieser Verunsicherung herauszukommen und vielleicht in eine gewisse Aufbruchsstimmung zu kommen?
Also ich glaube, man müsste einfach viele Dinge vereinfachen und schneller machen. Und beim Thema schneller machen finde ich auch immer wieder, man macht ja jetzt schon immer Witze über das Netz, aber eigentlich ist es auch gar nicht mehr so lustig, weil im Ausland viele Unternehmen schon mit Höchstgeschwindigkeit arbeiten. Und gerade wenn man das Thema KI nutzen will, braucht man auch eine wirklich verlässliche Qualität von den Netzwerken und die hat man nicht überall. Also selbst, wir sitzen ja in Hamburg, gibt es so ein paar, also mitten in der Stadt auch Spots, wo man weiß, okay, beim Telefonieren ist mal schwierig, da kann man vorher schon mal sagen, ich bin gleich im Funkloch, das funktioniert hier nicht oder auch in der Bahn und so weiter. Mhm. Das wird ja, wir gehen ja alle zum Glück mit sehr viel Humor damit um, aber eigentlich geht das nicht. Ich sage dann immer, ich war vor 9 Jahren mal in Thailand, im Südthailand, im Dschungel und hatte da das beste Internet bisher, was ich hatte. Das ist wirklich kein Witz, das muss man mal sehen. Das ist einfach da, ich weiß auch nicht, warum die Politik da nicht weiterkommt, weil das ist ja nicht nur für die Privatnutzung von mobilen Daten wichtig, sondern für viele Unternehmer ist es auch so ein Dealbreaker, ne? Wenn sie konkurrieren mit Unternehmen aus China, die können quasi ihre Maschinen ganz anders bedienen und aufbereiten, als wie wenn sie irgendwo auf dem Ländle sitzen.
Klar, ja, es ist ja Standortfaktor am Ende. Viele Unternehmer müssen sich ja überlegen, wo gründe ich oder wo mache ich mein Werk auf, wo mache ich meine Standorte hin. Diese weißen Flecken auf der Landkarte haben natürlich dann große Probleme. Ja. Apropos weiße Flecken, blinde Flecken. Wo siehst du im Mittelstand die größten blinden Flecken? Ist es das Thema Resilienz mit Blick auf globale Lieferketten? Ist es das Thema ESG und Nachhaltigkeit? Oder am Ende doch dieser große Bereich künstliche Intelligenz?
Ich glaube, es ist so eine Mischung und ich weiß gar nicht, ob es so wirklich blinder Fleck ist. Aber ich glaube, man hat unfassbar viele Herausforderungen, gerade als Unternehmer. Unternehmerinnen, die man bewältigen muss, die ja auch parallel auf einen zukommen. Das kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Unternehmen das ist. Da macht dann der eine blinde Fleck einen größeren Unterschied als beim anderen. Aber ich glaube, dass die blinden Flecken, die sind, glaube ich, nicht so blind, das ist so bewusst, da hat man keine Sehhilfe gefunden, denke ich immer. Ich glaube, die Unternehmer, jeder, der Unternehmer ist und da persönlich verantwortlich für seinen Betrieb ist, die wissen schon ganz genau, wo die Gefahr lauert und würden, glaube ich, auch in den meisten Fällen reagieren, wenn sie könnten. Also ich will jetzt nicht alle in Schutz nehmen, aber das muss man ja sagen, der Unternehmertyp ist ja so eine ganz bestimmte Persönlichkeitsgeschichte und die werden das nicht gesehen haben. Also bin ich mir ziemlich sicher.
Du hast ja viele Unternehmen kennenlernen können in deiner Karriere bislang. Welche Unternehmen haben dich da bislang besonders beeindruckt?
Also ich hatte mal, als ich eine Personalberatung gemacht habe, hier in Hamburg so ein mittelständisches Rohrleitungsbauunternehmen, die in Afrika Rohrleitungen gebaut haben. Die gibt es immer noch, ich verfolge die immer noch, weil ich das ganz spannend finde. Das war so ein Patriarch, wie er im Buche steht. Und war aber unfassbar fürsorglich seiner Belegschaft gegenüber. Also das hat mich total überrascht, wie gut, und zwar jetzt auch nicht nur den Führungskräften, sondern ich hatte irgendwie so ein paar Projekte für den begleitet und das war halt so jemand, zu dem konnte man so ein Verhältnis mit der Zeit aufbauen und wir hatten dann irgendwann ein gutes Verhältnis und er war unheimlich lernfähig und hat alle Mitarbeitenden, also der hat die Putzkraft, der ist so klischeemäßig, ne, aber so war das, der hat die Putzkraft, ich war mal relativ lange mit ihm da, weil wir Vorstellungsgespräche hatten und es war irgendwie nach 19 Uhr und da waren die Putzkräfte gerade schon da und er kannte die alle mit Namen und hat die ganz nett gegrüßt, mit denen kurz Smalltalk gehalten und bei den Führungskräften war er noch ein bisschen strenger und man hatte das Gefühl, okay, der macht das wirklich aus Überzeugung, das ist ihm total wichtig und er behandelt alle Menschen gleich und das hat mich schon immer beeindruckt und ich finde, ich habe auch schon sehr viele Gegenbeispiele gesehen, die, wenn ich mit einer Kollegin irgendwo bin, die dann erst reagieren, wenn ich was sage oder mache oder mir wünsche und so weiter. Also das, ich sage dann natürlich nicht was dazu, aber ich finde, das ist so eine Charaktereigenschaft, die sehr, sehr viel über die Menschen dann aussagt. Und das hat mich da in dem Fall das erste Mal tief beeindruckt und ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich das irgendwo sehe.
In Summe, was machen die besten Mittelständler aus deiner Sicht anders als der große Durchschnitt?
Ich glaube, die besten Mittelständler sind sehr, sehr gut vernetzt und immer dem Markt schon ein paar Schritte voraus, weil sie sich an Zukunftsmärkten orientieren. Und da hat man ja Asien, den Nahen Osten mittlerweile auch und die USA, je nachdem, in welchem Bereich man ist. Und nehmen das nicht als gesetzt an. Also unser Verleger und Gesellschafter ist da auch so, der ist unheimlich umtriebig. Also es ist natürlich für die Belegschaft anstrengend, das ist keine Frage. Aber im ständigen Transformationsprozess nichts als gegeben hinzunehmen, sondern immer zu gucken, was ist in der Zukunft mein Geschäft und was sind die nächsten Trends, worauf ich mich setzen kann. Und so dieser Anspruch, immer der First Mover auf dem Thema zu sein, das macht, glaube ich, einen sehr erfolgreichen Unternehmer von, ich sag mal, so einem durchschnittlichen Unternehmer aus. Der immer, also man könnte natürlich auch sagen, es läuft alles, funktioniert, die Auftragsbücher sind voll, geht ja auch einigen Unternehmen zum Glück so. Und ich muss mich ja jetzt nicht bemühen und irgendwas machen, aber die 10% oder 15%, glaube ich, die besonders gut und schnell sind, das sind die, die dann erst recht anfangen zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss das ja irgendwie weitergehen.
Neben klassisch der digitalen Kompetenz, die natürlich notwendig ist, welche Kompetenzen werden für die nächste Generation von Unternehmern und Geschäftsführern entscheidend sein?
Ich glaube, das Aushalten von so schwierigen Situationen und schwierigen Phasen, weil die werden ja immer mehr und es kommt immer mehr. Man hat das jetzt gemerkt seit Corona, finde ich. Das habe ich ja hier beim Thema Unternehmensnachfolge verfolgt. Da hat man gedacht, okay, wenn die Krise vorbei ist, dann machen wir das. Dann ist der Ukraine-Krieg gekommen, dann ist die nächste Krise gekommen und so weiter, dass man so eine Krisenresilienz sich aufbaut und sich eben nicht aus der Bahn werfen lässt. Ich glaube, das ist so eine unfassbar wichtige Eigenschaft, die man dann braucht, weil man ich sag mal, wenn der Kopf kopflos ist, ist schwierig für alle anderen dann zu agieren, ne? Egal wie unruhig man vielleicht auch ist, das jetzt nicht irgendwie durchscheinen zu lassen, weder in Richtung Mitarbeitende noch in Richtung Kunden und Lieferanten, sondern immer irgendwie so einen Plan zu haben, wie es denn jetzt weitergeht.
Wenn du einen Wunsch an den deutschen Mittelstand frei hättest, was sollte er in den nächsten 2-3 Jahren mutiger anpacken?
Mehr Frauen in Führung.
Das ist schön. Prima,
ja, lieber. Ich glaube, das wird denen auch helfen. Also.
Ja, ich denke auch. Also grundsätzlich spüre ich schon oft, dass Teams sehr homogen sind. Und ich denke, heterogene Teams, die sich gegenseitig anspornen und inspirieren, sind erfolgreicher.
Genau. Gibt es ja auch sehr viele Studien, die das belegen.
Absolut. Lieber Aisha, an der Stelle zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in deine persönliche Karriere, deine Blicke auf den deutschen Mittelstand und darauf, wie auch gute Nachfolgeplanung aussehen kann. Wir kommen schon zu unserer Abschlussrunde und zu unseren 5 letzten Fragen, die immer gleich sind an meine Gäste. Welcher Rat in deinem Leben hat dich am meisten geprägt?
Also du darfst keine Angst haben, hat mich am meisten geprägt.
Hast du dich auch immer dran gehalten?
Ja, also es ich habe das quasi in der Erziehung mitbekommen und das ist nicht immer förderlich, muss man sagen. Keine Angst, also Angst hat ja auch eine Funktion, aber sehr angstfrei durchs Leben zu gehen, das hilft schon. Gerade wenn man Führung und Verantwortung übernehmen will.
Natürlich, der Schritt ins Unternehmertum, das ist immer ein mutiger, ja. Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen gehen und dich ausgiebig unterhalten?
Mit Angela Merkel, das wünsche ich mir schon sehr lange. Ich hoffe, dass ich das irgendwann erfüllt bekomme, weil ich finde, dass das eine unfassbar faszinierende Persönlichkeit ist, ganz unabhängig davon, was sie ja für Deutschland geleistet hat. Finde ich das für mich die aktuell spannendste Person immer noch auf dem Kontinent.
Ja, wenn es klappt, ich wünsche dir einen spannenden Abend.
Ja, danke.
Welches Buch sollte jeder einmal gelesen haben?
Ich kann sagen, dass mein Lieblingsbuch ist Schuld und Sühne. Das habe ich, glaube ich, ein paar Mal schon gelesen, so immer im 5-6-Jahres-Turnus. Und ich habe es immer irgendwie anders aufgefasst. Wenn man auf die alten, klassischen, russischen Bücher steht, ist es, finde ich, mit das Beste, was man lesen kann, weil es sehr, sehr vielschichtig ist und die Perspektive auf so ein bestimmtes Thema sehr gut darstellt. Also genau, wenn man das noch nicht gelesen hat, ist meine wirklich, empfehle ich jedem. Ich habe es auch eine Zeit lang permanent verschenkt. Jetzt haben aber alle meine Freunde das Buch.
Sehr schön. Wenn du drei Dinge nennen müsstest, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute mit nach Hause nehmen, welche wären das?
Ich wäre jetzt wieder bei dem mutig sein und einfach mal Entscheidungen treffen. Und was mir, also ein Ratschlag, der mir auch sehr geholfen hat, das habe ich in einem Seminar gehabt, dass man nicht zu lange bei Entscheidungen grübeln soll, weil sehr viele Entscheidungen haben gar nicht so eine hohe Auswirkung, sondern dass man schnell entscheidet, dann trifft man eben von 10 Entscheidungen 2 falsch. Dafür hat man sie aber schnell getroffen und die anderen 8 sind gut und man hat unterm Strich mehr geschafft. Also das ist was, was mein Leben unfassbar viel leichter gemacht hat. Und das Dritte ist, finde ich, man darf den Spaß nicht an der Sache verlieren und vergessen und auch im Zwischenmenschlichen. Ich glaube, ich habe ein sehr hohes Pensum. Ich könnte das nicht, wenn ich da nicht mit so ein bisschen Spaß und Witz an die Sache rangehen würde.
Ja, prima. Das ist eine schöne Empfehlung. Wir sitzen ja hier in unserer Gain Leadership Lounge vor der großen Betonwand mit unseren Sesseln. Wenn du diese Wand als Graffiti-Künstlerin besprühen könntest, was würdest du uns hinterlassen?
Was würde ich euch hinterlassen? Wahrscheinlich irgendwas Grünes, weil ich alles, was ich anmale, in Grün anmale. Mit einem schönen Spruch versehen. Aber das ist, ja.
Ja, prima. Ganz lieben Dank. Liebe Aysha, herzlichen Dank für die vielen inspirierenden Worte, für das Gespräch. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr noch über dich erfahren? Mehr über deine Projekte erfahren und die Themen, wie zum Beispiel Unternehmensnachfolge, Mittelstand, KI. Wo finden wir Informationen über dich?
Zum Thema Unternehmensnachfolge haben wir 2 Ratgeberbücher geschrieben. Die gibt es über Amazon. Das heißt Ratgeber Unternehmensnachfolge tatsächlich auch. Und ansonsten habe ich sehr viel, also das meiste über mein LinkedIn-Profil eigentlich geteilt und auf dub-magazin.de sind die ganzen Themen, die wir hier heute auch besprochen haben. Also nicht alle, aber zum größten Teil.
Ja, prima. Dann ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da warst in unserer Leadership Lounge. Ich nehme vieles mit. Ich hoffe auch unsere Zuhörer und sag ganz, ganz lieben Dank und freue mich, wenn wir uns im September in Berlin auf dem KI-Festival persönlich wiedersehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und genau, bis September in Berlin dann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, gebt uns ein Feedback in den Kommentaren und bleibt neugierig. Bis zur nächsten Folge der Gain Leadership Lounge wünsche ich allen eine gute Zeit. Euer Thorsten Bach.